Herzlich willkommen zum Podcast Orga Consult. Mein Name ist Christian Rickmann und hier dreht sich alles um die verschiedenen Facetten der Organisationsberatung.
Das ist ja sowieso so, wenn ich irgendwem erzähle, ich mache Organisationsberatung, dann sagen ganz viele, ja, dann kannst du ja gut organisieren und, ne, also kannst jetzt mal eine Party organisieren, ja, oder einen Umzug oder irgend sowas. Kaum jemand von uns kommt ohne Organisation auf die Welt und kaum jemand von uns wird ohne Organisation wieder unter die Erde gebracht. Das ist ja anders, als wenn ich ein Organisationstheorie-Seminar in der Soziologie anschaue. Da hat niemand den Anspruch, handeln zu müssen. Allerdings kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man ein Coaching-Gespräch ohne Organisationswissen führen soll, weil Organisation sitzt ja nicht am Tisch. Die sehe ich nicht. Organisationsberatung ist eigentlich ein unmögliches Geschäft, könnte man ja auch sagen, ja, nach dem, was wir jetzt hier so geredet haben. Und es ist wie ein Ideal.
Hallo Michael, schön, dass du hier bist, dass du hier in mein kleines Studio gekommen bist und wir hier face to face miteinander heute über das Thema Organisationstheorie sprechen können, diskutieren, im Fokus, was es für die Organisationsberatung bedeutet. Das ist ja das Thema des Podcasts und ich möchte jetzt möglichst schnell zu dir übergehen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wer außer mir hier noch im Raume ist und gleich sicherlich sehr interessante und wichtige Dinge sagen wird. Erstmal zu dir, Michael, sag doch mal was zu deinem Hintergrund, zu deiner Profession, zu das, was du, wie du dich begreifst in deiner, ich sag mal, beratenden, aber auch lehrenden Funktion. So habe ich dich ja kennengelernt.
Ja, gerne, Christian. Vielen Dank. Ja, von meiner Grundprofession bin ich Soziologe. Ich habe in Bielefeld Soziologie studiert. Bielefeld hieß damals noch Systemtheorie rauf und runter. Luhmann noch so gerade am Ende seiner Laufbahn kennengelernt. Und ich habe mich im Studium immer gefragt, was soll das eigentlich? Also was soll eigentlich diese Systemtheorie? Weil es gab viele Jünger, die so an so einer Uni rumgelaufen sind, die irgendwie Begriffe rauf und runter deklinieren konnten. Aber im Grunde wusste man gar nicht, was soll denn der Anwendungsbereich sein? Und irgendwann sind mir Organisationen über den Weg gelaufen während des Studiums. Und dann habe ich irgendwie an dem Gegenstand mehr begriffen, worum es eigentlich gehen soll und habe auch am Ende des Studiums oder im Studium eigentlich schon eine Organisationsberatungsausbildung angefangen, in der systemischen Ausbildung bei Fritz Simon und habe dadurch auch nochmal, bin dann nochmal mehr so ins Handwerk gekommen oder ins Anwenden und das hat mir auch in der Theorie wieder was erschlossen. Dadurch konnte ich, glaube ich, mehr verstehen, wofür das da eigentlich gut sein sollte. Weil sonst blieb das auf so einer begrifflich theoretischen oder fast wie ein Wörterbuch auf so einer Ebene. Nach dem Studium bin ich dann bei Daimler eingestiegen in einen Organisationsberatungs- oder Organisationsentwicklungsjob, wie es damals bei Daimler intern hieß. Und war dann für alles Mögliche zuständig, von so werksweiten Prozessen bis zu Einzelbegleitungen und habe eigentlich das ganze Feld von Beratung kennengelernt und wie sich Organisationen eigentlich von innen anfühlen. Und das finde ich auch für meine weitere Entwicklung ganz wichtig, so ein bisschen zu wissen, was kriege ich eigentlich als Organisationsmitglied mit? Was wird da offiziell erzählt? In welchen Rollen wird eigentlich was gesagt? Also diese ganzen Doppelbödigkeiten, Widersprüchlichkeiten, irgendwie auch am eigenen Leib zu erfahren. Später dann habe ich mich selbstständig gemacht, bin in Beratung eingestiegen und habe dann aber auch gemerkt, systemische Beratung ist irgendwie nicht alles, vor allem wenn mir Menschen gegenüber sitzen. Und da brauchte ich ein inneres Modell, wie verstehe ich eigentlich den Mensch, der mir gegenüber sitzt, als Person? Nicht als Rollenträger, sondern eher als ganzen Menschen. Und dann habe ich existenzanalytische Ausbildung noch dazu gemacht, sodass heute die Spannbreite, in der ich so unterwegs bin, von therapeutischen Ansätzen bis zur Organisationsberatung geht. Also das ist schon ein ziemlich weites Feld. Aber das finde ich auch das Reizvolle, dass sich die ergänzen, gegenseitig befruchten und dass man sozusagen Gegenstände immer auch von anderen Perspektiven nochmal angucken kann.
Ja, also wenn ich dir so zuhöre, dann ist gerade mir sofort durch den Kopf gegangen, wie anders das bei mir war in meiner Entwicklung, dass ich ja quasi von der Seite ohne viel Hintergrund zu dem Thema gekommen bin, indem ich einfach erstmal in der Organisation gearbeitet habe, eben als Personalreferent bei Rubber Mat Home Products und dann als Trainer und Moderator und auch schon ja, Coach, interner Berater auch bei Mercedes und dadurch dann über diese Arbeit im Nachhinein dann durch eine Weiterbildung bei Mercedes über damals Rudi Wimmer systemische Organisations, ja, ich weiß gar nicht Soziologie, sondern ich habe einmal den Systemansatz kennengelernt, in dem Anspruch, ihn in einer internen Beratungsfunktion wirksam werden zu lassen. Und ich glaube, und das wäre dann gleich meine nächste Frage an dich, das hat uns ja auch zusammengeführt, sodass wir jetzt diese Jahre immer im COS zusammen das Thema Organisationstheorie und auch zum Thema Perspektiven der Organisationsberatung gearbeitet haben. Sag doch nochmal was zu diesem Studiengang, zu deiner Funktion dort, auch als Modulverantwortlicher und in welche Schwerpunkt bzw. welche Kombination oder welche Relevanz du siehst in diesem Feld Coaching, Organisationsberatung, Supervision, wo ja in dem Studiengang, weil der akkreditiert ist über die Psychologie und über die Beratungswissenschaft, ja schon, also habe ich es wahrgenommen, habe auch einen sehr starken psychologischen, supervisorischen Schwerpunkt hat.
Ja, also der Studiengang hat ja eigentlich einen unmöglichen Anspruch, könnte man sagen. Also in all diesen Settings, in all diesen Formaten, Menschen an ein Berufsfeld und an ein Verständnis ranzuführen. Ich habe ja jetzt die letzten 5, 6 Jahre des Modul Organisation dort verantwortet und im Grunde auch mit dir dann zusammen immer wieder versucht, so ein übergreifendes Verständnis rüberzubringen, womit habe ich es eigentlich zu tun, wenn es um Organisation geht? Wie kann ich das erkenntnistheoretisch verstehen? An welche theoretischen Hintergründe kann ich eigentlich anschließen? Aber auch um arbeitsfähig zu sein, nicht nur um einen festen theoretischen Sattel zu haben, sondern auch immer in der Idee, was mache ich damit eigentlich? Wie wird das praktisch wirksam? Welche Relevanz hat das? Das ist ja anders, als wenn ich ein Organisationstheorie-Seminar in der Soziologie anschaue. Da hat niemand den Anspruch, handeln zu müssen, sondern nur was erkennen zu müssen. Wir haben ja sozusagen immer einen Doppelanspruch, etwas erkennen zu wollen und handeln zu müssen. Und das irgendwie im Kontakt zu halten. Und wir haben ja diesen Studiengang so aufgebaut, dass der sozusagen von der geringsten Interaktionskomplexität, von der Dyade, also die Einzelberatung über Teams und Gruppen dann zu Organisationen hingeht. Allerdings kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man ein Coaching-Gespräch ohne Organisationswissen führen soll. Also dann verenge ich ja sozusagen all die Phänomene, die ich erlebe, auf die Person, die mir gegenüber sitzt, weil Organisation sitzt ja nicht am Tisch, die sehe ich nicht. Und so sind Organisationen ja auch intern, dass sie sehr viel auf die Person projizieren. Und wenn ich gar keine anderen Folien und Vorstellungen habe, dann geht es mir ja genauso in der Beratung.
Aber da will ich gerade mal einhaken. Das ist ja auch der Grund, warum ich die Idee hatte, diesen Podcast zu machen. Und ich sage ja häufig so, Organisationsberatung, wofür ist das gut, wozu hilft das und was tut man da überhaupt? Und ich glaube, das hast du gerade jetzt auch schon erwähnt, dieses sich auseinandersetzen, was tue ich da konkret? Also wie trete ich auf, wie definiere ich das? Es geht also nicht um eine akademische Definition, Organisationsberatung ist, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, sondern mehr, wodurch wird das wirksam und wie schöpfe ich aus diesen verschiedenen Dimensionen, die sind ja auch wichtig, die du gerade genannt hast, also auch aus der Dyade, aus der Psychologie, aus dem direkten Gegenüber, dann aus der Zusammenarbeit mit Gruppen, aber dass eben eine Organisation nicht einfach eine Anhäufung von Gruppen ist, sondern dass es etwas anderes ist, weil es eben eine Organisation ist mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Aber ich möchte gerade da nochmal etwas innehalten. Du hast gerade von dir gesprochen, über deinen Werdegang und wie du auch in die Beratung gegangen bist. Wenn dich jemand fragen würde, so im Vorbeigehen auf der Straße oder eben in einem Seminar auf der Straße, wäre es ja unwahrscheinlich, Organisationsberatung, was ist das überhaupt? Also ich fange dann immer an, irgendeine Schleife zu drehen. Mir fällt es schwer, das knackig auf den Punkt zu bringen. Was würdest du antworten?
Ich würde antworten, Organisationsberatung ist mit die Arbeit mit Akteuren, die organisationale Rollen tragen. Und darin zu reflektieren, was macht die Organisation eigentlich aus, wie kann ich auf die zugreifen, welche Relevanz hat das? Und da würde ich eigentlich schon fast enden, weil ob das nachher Coaching-Anteile hat oder Teamentwicklungsanteile oder sonst irgendwas, das wird sich danach erst zeigen. Also das würde ich in der Definition der Organisationsberatung noch gar nicht festschreiben. Aber wenn ich Organisationsberatung mache, dann denke ich, dass die Organisation eine Relevanz hat. Und ich blende die sozusagen in Gesprächen und in meiner Denkweise auf. Wenn ich nur auf der Teamebene unterwegs bin, dann blende ich die Teamebene mehr auf. Das heißt aber nicht, dass Organisation weg wäre.
Dann lass uns das mal untersuchen. Also ich nehme dein Metapher des Aufblendens. Ich kriege da gerade so ein Bild wie so ein Theaterscheinwerfer, wo man dann diese Klappen aufmacht und Licht hinwirft oder vielleicht auch etwas im Hintergrund mitdenkt. Dieses Aufblenden, was ist das genau für dich?
Ja, also wahrscheinlich muss ich da ein bisschen ausholen, weil ich habe eigentlich, man könnte sagen, auf der einen Seite einen sehr pragmatischen Zugang zu Organisationstheorie oder zu meinem Verständnis von Organisation, weil ich denke, das, was ich unter Organisationstheorie oder Organisations verstehe, das muss eine Förderung bringen, das muss einen Mehrwert bringen, das muss irgendwie zu verstehen führen. Und von daher ist mir grundsätzlich erstmal relativ egal, welchen Zugang ich nehme, wenn er mir etwas erschließt. Das ist so ein bisschen wie ein Werkzeugkoffer, da nehme ich was raus und probiere mal, was ich damit denn machen kann. Das ist so ein pragmatischer Zugang. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen erkenntnistheoretischen Zugang, dass ich denke, wir können Objekte da draußen sowieso nur annäherungsweise begreifen. Ob das Menschen sind, ob das Teams sind, Organisationen sind, die sind permanent uns nicht zugänglich oder man könnte auch sagen, sowieso viel zu überkomplex, als dass wir die in eine Form wegpressen könnten. Wie so ein Förmchen, was so einen Rand hat. Und auch von daher denke ich, wir müssen unterschiedliche Optionen generieren, um etwas zu sehen zu bekommen, als ob ich Brillen aufsetze und mal durchgucke und mal gucke, was ich da bekomme. Von meiner Grundausbildung bin ich ja systemisch geprägt. Wenn man aber diese erkenntnistheoretischen Aspekte auf die Systemtheorie selber anwendet, dann muss man ja sagen, auch systemische Ansätze sind ja nur eine Annäherungsweise an Organisationen. Das mal, um so einen generellen Zugriff zu haben. Aber es geht natürlich also aus meiner Prägung als Organisationssoziologe noch ein bisschen darüber hinaus, dass ich schon davon ausgehe, Organisationen sind als soziale Gebilde anders als andere soziale Gebilde. Und die haben andere Wirkmechanismen oder andere Grundelemente, aus denen sie bestehen. Und da folge ich sehr systemischen Ideen, aus was Organisationen denn bestehen. Anders zum Beispiel als Familien, anders als Freundesgruppen oder soziale Bewegungen oder Nationalstaaten. Und man kann eben auch historisch sehen, dass es Organisationen nicht immer gab. Das ist uns heute gar nicht mehr zugänglich, weil heute sind Organisationen ja omnipräsent. Kaum jemand von uns kommt ohne Organisation auf die Welt und kaum jemand von uns wird ohne Organisation wieder unter die Erde gebracht. Das heißt, Organisationen begleiten uns das ganze Leben lang. Das war in der Form nicht immer so, jedenfalls nicht, wenn wir Organisationen in bestimmter Weise verstehen. Und ich würde erstmal ganz grundsätzlich sagen, Organisationen sind durch ganz wenige, aber wichtige Merkmale geprägt. Das eine ist, es gibt Mitgliedschaft. Das heißt, ich wähle diese Rolle per Vertrag. Und die ist mir nicht angeboren. Das ist zum Beispiel anders als früher im Zunftwesen, wo ich sehr wenig Handlungsspielraum hatte, einen Beruf zu wählen oder nicht. Ich war dann Sohn eines Maurers oder Sohn eines Metzgers. Das heißt, es ist schwer gewesen, da rauszukommen. Möglich, aber schwer. Und das ist eben heute ganz anders. Wir gehen davon aus, dass die Rechtssubjekte, die diese Mitgliedschaft unterschreiben, frei sind zu wählen. Was natürlich nur innerhalb gewisser sozioökonomischer Möglichkeiten und Milieus möglich ist. Das ist klar.
Ja, also Gesellschaften, die sich dementsprechend entwickelt haben.
Es gibt praktische Einschränkungen, aber prinzipiell gehe ich davon aus, dass jemand frei wählen kann. Das mag schon ein bisschen komisch sein, weil wenn man mit Organisationsmitgliedern spricht, geht das vollkommen verloren. weil diese Wahl eigentlich überhaupt nicht mehr im Horizont ist, sondern zum Beispiel durch ökonomische Notwendigkeiten oder Ärger oder Zugehörigkeitsgefühle völlig aus dem Fokus gerät. Das Zweite sind aber, dass es auch innerhalb der Organisation eine Freiheit geben muss, Entscheidungen zu treffen. Also das Ziel der Organisation so oder so auszurichten, das Ziel des nächsten Gespräches so oder so auszurichten. Und auch das hat sich ja historisch erst entwickelt. Zum Beispiel, dass nicht alle glaubens- oder kirchlichen Belange sofort in Einzelentscheidungen münden und die vorwegnehmen. Und deshalb sind Organisationen für mich als Drittes dann auch soziale Konstruktionen, die sich immer an Entscheidungen aufhängen und die sozusagen aufrechterhalten werden, indem sie ihren Entscheidungshorizont permanent reflektieren. Wo kommt das her? Warum tun wir das? Was machen wir als Nächstes? Wenn man das nicht tun würde, gäbe es dieses soziale Gebilde sozusagen gar nicht. Das ist anders, als wenn ich Frau Müller auf dem Marktplatz begegne und guten Tag sage, wir gehen wieder auseinander und das war's. Das nennen wir Interaktion unter Anwesenden, die zerfällt eigentlich, nachdem wir uns nicht mehr begegnen. Natürlich im Horizont einer gesellschaftlichen Entwicklung und von Ritualen und so weiter, aber es gibt nirgendwo den Anspruch, dass es weiter aufrechterhalten wird. Es gibt auch keine Geschichte, weil gestern, deshalb heute und morgen. Also es gibt keine Pfadabhängigkeiten. Und all das schließt sozusagen die Organisation nach außen hin ab und macht sie zu einem ganz eigenständigen sozialen Gebilde. Und das finde ich erstmal grundsätzlich ganz wichtig zu reflektieren, weil sonst denke ich ja, eine Organisation besteht zum Beispiel aus Teams oder aus Gruppen oder aus Individuen. Und das im Kopf grundsätzlich voneinander zu trennen, finde ich wichtig. Dann kriege ich verschiedene Dinge zu sehen und kann verschiedene Dinge überhaupt erstmal scharf stellen. Weil sonst würde ich ja sagen, alles hat mit allem zu tun, ist wie in so einem Erkenntnisbrei. Und das nützt mir meiner Meinung nach überhaupt nichts.
Aber das ist ja doch dann, ich merke da auch jetzt sehr stark, dass du Systemiker bist, das ist ja ein angewandter Konstruktivismus. Mhm. Und sozusagen, also dieses Konstrukt, wie dieses soziale System seine Permanenz aufrechterhält. Und das eine hast du jetzt genannt, über diese Freiwilligkeit, die Möglichkeit, dazuzugehören oder nicht. Also nicht einfach durch gesellschaftliche Normen hingezogen zu werden, reingeboren werden oder wie auch immer. Und gleichzeitig hast du aber auch die, wenn man mal auf die Gesamtmenschheitsgeschichte guckt, diese gewisse Neuheit der Organisation betont. Was ist deine Hypothese? Was hat es bedarf? Oder wieso kam es erst relativ spät, obwohl es jetzt ja schon, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber so rund 200 Jahre habe ich so im Kopf, können wir von Organisationen sprechen. Das ist ja insgesamt was Neues. Was für eine Rahmenbedingung musste sein, dass sich Organisation in der Definition, wie du es gerade genannt hast, überhaupt entwickeln konnte und auch diese Permanenz und Durchdringung der Gesellschaft und unseres Lebens leisten konnte?
Also es gibt sozusagen historisch verschiedene Antworten und es gibt auch theoretisch verschiedene Antworten auf die Frage. Wenn ich meine historische Antwort nehme zunächst, dann kann man sagen, natürlich hat es Vorläufer von Organisationen früh gegeben, zum Beispiel Pyramidenbau. Ja, wo man sagen kann, der Bau einer Pyramide ist ein unglaublich komplexes Unterfangen. Da braucht es sehr verschiedene Rollen. Da braucht es die Reflexion, wie gehen wir denn weiter vor? Und da braucht es Menschen, die beteiligt werden und arbeitsteilig in einer Form von Organisation arbeiten. Wenn man aber davon ausgeht, dass das gesamte Potenzial von Organisationen erst dadurch zustande kommt, dass Menschen dieser Rolle zustimmen und dass Menschen sozusagen sich in diese Rolle begeben, dann gab es das beim Pyramidenbau natürlich nur eingeschränkt, weil häufig Sklaven zum Einsatz kamen. Und so kann man auch sehen, dass es zum Beispiel im Krankenhauswesen, im Militär Vorformen von Organisationen gegeben hat. Das sind, glaube ich, immer Bereiche gewesen, wo es sehr komplexe Aufgaben gibt, die im Grunde nur arbeitsteilig zu organisieren sind und irgendwann auch dazugekommen sind, ist zum Beispiel, dass es wie im Krankenhauswesen eine Gruppe von Menschen gab, denen man eine eigene Rationalität zugesprochen hat, Ärzte zum Beispiel. Und umso weiter sich das medizinische Handeln von religiösen Vorstellungen oder reinen Glaubenstraditionen absetzt, umso weiter sind das Akteure, die nach eigener Rationalität, nach eigenem Gutdünken, könnte man sagen, vorgehen können. Natürlich immer im Rahmen gesetzlicher Möglichkeiten. Ich spreche jetzt nicht von reiner Willkür. Aber erst dann kommt eigentlich das zustande, was ich vorhin sagte, dass es eine Freiheit der Entscheidung gibt, dass ich so und auch anders agieren könnte. Und ich könnte auf einer theoretischen Ebene die Frage beantworten und sagen, es braucht gesellschaftliche Ausdifferenzierung. Das ist ja auch ein Paradigma sozusagen, auch von Luhmanns Theorie, dass wir in einer zunehmenden gesellschaftlichen Ausdifferenzierung leben und dann soziale Gebilde finden, die sich immer weiter von anderen auch unterscheiden. Also wir haben es nicht mehr nur noch mit Ansammlung von Menschen zu tun, sondern mit Organisationen, die bestimmte gesellschaftliche Aufgaben übernehmen und umso wirksamer werden, umso mehr sie von anderen Zwängen befreit werden. Erst dann sozusagen können sie ganz eigene Leistungen und Funktionalitäten übernehmen.
Man sagt ja im Allgemeinsprachlichen, wir müssen uns organisieren oder organisiert ihr euch mal. Und das ist aber ja noch lange keine Organisation, weil das Element der Permanenz, der Stabilität fehlt. Aber das ist jetzt ja nicht nur die Zugehörigkeit, sei sie freiwillig oder nicht, weil dann könntest du sagen, naja, warum ist nicht die Gilde eine Organisation, ne? Warum, was ist auch immer, oder was ist eben nicht einfach, wenn man sozusagen mal an Lehnsherren denkt und dann an die Fürsten denkt, die haben sich ja auch organisiert und damit war ja organisiertes, also auch koordiniertes Handeln möglich, weil das hat ja die Menschheit schon sehr lange vorangebracht. Jetzt hast du diesen einen Aspekt schon sehr stark erwähnt, weil ich jetzt gerade schon rausgehört habe, ist in dieser Differenziertheit auch die Spezialisierung. Und das ist ja dann letztendlich eine Art von Professionalisierung in der Arbeitsteilung. Wäre das für dich ein wesentliches Element der Organisation?
Ja, Professionalität von Arbeitsteilung ist mir noch sehr an dem Organisieren dran. Mhm. Also das ist ja sowieso so, wenn ich irgendwem erzähle, ich mache Organisationsberatung, dann sagen ganz viele, ja, dann kannst du ja gut organisieren und, ne, also kannst jetzt mal eine Party organisieren, ja, oder einen Umzug oder irgend sowas. Ja, dieses sachrationale Element von man plant etwas und dann passiert etwas, ist natürlich ein Element von Organisation. Ich würde aber sagen, das ist nur, wenn man diese Brillenmetapher nochmal benutzt, das ist nur eine Art, etwas bei Organisationen zu sehen zu bekommen. Organisationen werden eigentlich erst dann wirklich interessant und auch gesellschaftlich wirkmächtig, wenn ich nicht nur davon ausgehe, hier wird sachrational etwas getan, sondern es wird tatsächliche Komplexität aufgebaut. Weil sachrationales Tun kann ich ja planen. Da weiß ich, was ich heute denke, wird morgen Realität. Wenn ich von gesellschaftlicher Komplexität oder auch Differenzierung spreche, dann gehe ich eigentlich davon aus, ich weiß nicht mehr, was morgen passiert. Das heißt, die Organisation braucht auf allen Elementen so viel Eigenkomplexität, dass sie dem begegnen kann, dass sie damit überhaupt in die Verarbeitung kommt. Deshalb sind in Organisationen zum Beispiel die Bindungen zwischen Personen wichtig oder gruppendynamische Elemente wichtig oder, ne, theoretisch oder begrifflich sagt man manchmal, das sind die nicht vertraglichen Elemente des Arbeitsvertrages. Ja, also im Arbeitsvertrag kann ich zum Beispiel fordern, dass jemand zu einer bestimmten Arbeitszeit da ist. Dass er, wenn er da ist, besonders warmherzig ist. Das ist sehr schwer einzufordern und auch sehr schwer zu bewerten. Ne, es gab eine lange Diskussion zum Beispiel bei Stewardessen, wo man früher gefordert hat, die müssen eine bestimmte Form von Weiblichkeit oder vielleicht fast Demütigkeit präsentieren. Und wie geht das eigentlich? Und wer beurteilt das? Ja, und inzwischen haben wir auch so viele, ja, fast juristische Tatbestände, die dem im Wege stehen, wenn es um Beurteilungsfairness geht, dass das eigentlich gar nicht mehr Bestandteil eines Vertrages sein darf. Und so differenzieren sich auch Organisationen im Binnenverhältnis total aus.
Da möchte ich gerade noch mal einhaken. Also einer meiner Sprüche ist, dass wenn ich über Organisation rede, dass ich sage, die Organisation schafft selber eine Komplexität, eine Binnenkomplexität, aber sie ist dabei und deswegen wird sie entwickelt oder entwickelt sich, wenn man versucht, damit mit der unendlichen Komplexität des Lebens oder der Herausforderung umzugehen. Aber die Organisation wird niemals, und das ist dann vielleicht sogar der Kipppunkt, wenn die Organisation versucht, die Komplexität dessen, was sie umgibt, abzubilden, dann wird sie selber so komplex, dass sie damit handlungsunfähig wird. Würdest du das unterschreiben?
Ich würde mal mit einer einfachen Dreiteilung von Stefan Kühl antworten, die ich sehr hilfreich finde. Der geht ja davon aus, dass Organisationen drei Seiten haben, die man grundsätzlich unterscheiden kann. Und ich finde diese Herangehensweise sehr hilfreich, das im Auge zu haben. Erstens, weil sie ganz einfach ist. Und zweitens, weil sie einem ständig hilft, bestimmte Dinge zu vermeiden. Ja, und diese drei Seiten sind die formale Seite der Organisation. Ja, alles, was sozusagen festgelegt ist, auf die sich Mitglieder gegenseitig offiziell beziehen können. Und wenn man dieser Formalität nicht folgt, was letztlich auch die Mitgliedschaft in Frage stellt. Ja, das heißt, alles, was auf der offiziellen Bühne eingefordert werden kann und auf das man sich berufen kann und wo man sich sozusagen auch rechtlich auf einer sicheren Ebene befindet. Die zweite Seite ist die Informalität, die immer da ist, die nicht ruhig gestellt werden kann und die ist auf keinen Fall zu verwechseln mit der Formalität. Die Informalität ist alles, was Mitglieder untereinander machen, wie sie Bindung zum Beispiel erzeugen, wie sie Handlungsfähigkeit erzeugen, wie sie ständig mit der Unfertigkeit der Formalstruktur umgehen. Weil Formalstruktur, so wie ich vorhin sagte, geht von der Planbarkeit der Prozesse aus, geht von der Voraussehbarkeit der nächsten Situation aus. Nur dann kann ich sie ja in Prozesse und Strukturen abbilden. Und die Informalität, die geht mit dem prallen Leben sozusagen aus. Ja, die füllt all diese Lücken, die sich da auftun. Und wenn du sagst, die Organisation darf das nicht abbilden, dann würde ich sagen, in der Formalität darf sie es nicht abbilden. In der Informalität bildet sie es immer ab. Ja, da ist es immer schon auch vorhanden. Und die dritte Seite ist die Schauseite, die darf man auch nicht vergessen. Manches von dem, was da passiert, ist nur dafür da, um anderen zu demonstrieren, dass hier alles okay ist. Und vor allem der Umwelt zu demonstrieren, dass alles okay ist. Weil wenn man von außen wirklich sehen würde, wie chaotisch etwas ist, dann würden alle schreiend weglaufen. Organisationen könnten keine Kunden oder keine Zahlungsströme generieren, weil man immer davon ausgeht, Organisationen sind doch so, wie sie sich nach außen präsentieren. Und diese volle Komplexität von Organisationen, die kann sozusagen nach außen überhaupt nicht vermittelt werden. Und manchmal bricht das zusammen in der Außendarstellung. Also VW-Dieselskandal ist sozusagen ein Zusammenbruch der Schauseite und ein immer weiter an die Öffentlichkeit dringendes Phänomen von Informalitäten und Mischverhältnissen von Formalitäten und Informalitäten. Deshalb würde ich sagen, auf deine Anmerkung, ja, wenn Organisationen sich zumuten, genauso komplex zu sein wie die Umwelt, brechen sie formal zusammen. Das ist unplanbar. Aber die Informalität nimmt immer einen Teil davon herein. Und das ist ja interessant, ne, wenn wir auf neue Organisationsformen gucken, wo viele denken, die wären reine Informalität. Und es wird so wie so ein Debattierclub diskutiert, ja, und fast als wären wir jetzt endlich über dieses miese Konstrukt von Organisationen hinausgekommen. Wir können Hierarchie vergessen, wir können die Überordnung von Menschen übereinander vergessen, wir können das Vorausplanen und diese miese Rationalität vergessen. Und wenn man sich das anguckt, ist eigentlich genau das Gegenteil wahr.
Ja, das ist ja das nochmal die Informalität, Formalität, die du vorhin genannt hast. Es ist ja der Versuch, den Menschen, was sich ja auch viele Menschen wünschen, in einer Ganzheitlichkeit zu erfassen, aus den Ausbeutungsfunktionalitäten her. Also wenn ich den ganzen Menschen bekomme, in seiner Kreativität, in seiner Motivation, bekomme ich mehr als den Menschen, der in die Organisation kommt, nur einen Teil seines Wissens, seines Könnens, seines Wollens hier lässt. Aber gleichzeitig ist es dann auch Versuch, über die Gestaltung der Organisation diese Informalität mit hineinzunehmen, um damit in dieser Auflösung der Unterscheidung von Formalität und Informalität eine Art von Flexibilität, Identifikation zu generieren, die damit die Organisation in ungeahnte Höhen der Leistungsfähigkeit katapultiert. Also das in der Verbindung mit, weil du gerade dieses New Organization Thema angingst, ist dann auch noch den glücklichen Menschen generiert, der eben dann ohne die Entfremdung, die Abspaltung dort sein Leben in diese Arbeit lebt. Das ist ja eine Utopie. Und da habe ich dich gerade sehr deutlich gehört, dass du das, ja, ich will jetzt nicht sagen als Unsinn, aber doch als eine Unmöglichkeit oder sogar als eine Dysfunktionalität darstellen möchtest.
Na, erstmal würde ich sagen, es ist eine falsche Beschreibung von Wirklichkeit. Also es ist eine unpassende Beschreibung von Wirklichkeit. Ich weiß gar nicht, aus welchem realen Phänomen sie eigentlich genommen wird. Weil ich beobachte New Organization Formen ganz anders. Mhm. Ich würde sagen, das ist eine starke Formalisierung, eine Unterwerfung unter Prozeduren und Handlungsabläufe. Weil es ist ja nicht so, dass es reine Debattierclubs sind, sondern eine Debatte oder eine Suche nach der besten Lösung unter ganz spezifischen Regeln erfolgt. Und wenn diese Regeln aufgelöst würden, würde sozusagen reines Chaos aufbrechen. Und diese Regeln sind formal, das sind Formalstrukturen, die sind sozusagen entpersönlicht und entsituativ. Die werden permanent gesetzt, wie ein Gesetz über die Zeit. Und deshalb sind diese Organisationen auch als Organisationen erkennbar. Ansonsten würde ich sagen, ja, das sind wie Debattierclubs, die sich treffen und morgen was ganz anderes tun könnten und übermorgen wieder ganz anders da sein könnten. Erwartungen könnten überhaupt nicht stabilisiert werden. Jeder müsste permanent aushandeln, wie wir jetzt etwas weitermachen. Man müsste sich das kommunikativ mal vorstellen. Das wäre eine vollkommene Überforderung. Und das findet real ja gar nicht statt. Das ist ja gar nicht so. Ich glaube, es gibt Organisationen, kann man ja auch in vielen, in einer ganzen Beschreibungstradition könnte man Organisation verstehen als so ein Pendel zwischen psychischem Gefängnis auf der einen Seite und Ermöglichungsraum auf der anderen Seite. Und ich würde sagen, es gibt immer beides. Also Organisationen schillern sozusagen auch in dieser in diesem beschreibenden Spannungsfeld immer hin und her. Und manche Beschreibungen von New Organization würden sagen, und jetzt ist das psychische Gefängnis aufgelöst.
Das ist die Utopie.
Ja, aber wenn wir ein bisschen auf Organisationen historisch gucken und ein bisschen das in einen größeren Kontext setzen und nicht nur dieser Mode, dieser Beschreibungsmode folgen, dann würde ich sagen, wenn Organisationen doch tatsächlich leistungsfähig sein sollen, dann sind sie es deshalb, weil sie sich von anderen sozialen Gebilden absetzen, weil sie eigenständig sind. Und wenn ich Organisationen nur noch auf so einer gruppendynamischen oder nur noch auf einer Diskursebene beschreibe, dann sind sie nicht wirklich mehr eigenständig.
Da, also genau jetzt, ich nehme das jetzt gerade als Möglichkeit, dass wir daran weitergehen, weil du hast ja die Zugehörigkeit genannt. Und wenn du sagst, also Möglichkeiten, Debattierclub, dann letztendlich bist du ja bei den Programmen, du bist bei der Hierarchie, du bist bei dem Zweck der Organisation, die eine Funktionalität für die Erreichung eines Ziels in sich trägt und damit in einer gewissen Art in sich selbst, also inhärent die Restriktion, also die, ich sag mal, fast die Unfreiheit, die Unterwerfung, also alles Wörter, die sehr negativ konnotiert werden, aber etwas hat, wo ich mich als Mensch in eine Funktionalität begebe, die ich zwar in einer Rolle, zwar in einer hohen vielleicht Rollenindifferenz, die ich aber für mich akzeptiere und dann wiederum diese Regeln, die du beschreibst, diese Form, diese Hierarchie, als hilfreich erfahre, weil das ist gleichzeitig der Hebel für das Wirksamwerden gemäß eines Ziels.
Ja, ich habe ja vorhin bei meiner Definition von Organisation eins ein bisschen unterbetont, das ist die Zwecksetzung. Mhm. Also Organisationen geben zumindest vor, an einem Zweck orientiert zu sein. Jetzt muss man aufpassen, wie man das genau beschreibt, weil sonst fällt die gesamte Organisation in Zweckrationalität um. Organisationen sozusagen von der Diskursstruktur und von der Art, worauf man sich bezieht in der Organisation, aber auch wenn man über sie spricht, ist immer klar, die Organisation ist da, um etwas zu erreichen. Also es gibt ein Um-zu-Verhältnis. Wenn man das mal spiegelt, zum Beispiel an Familiensystemen, dann ist schwer zu sagen, warum ist der Sohn mit dem Namen Markus eigentlich da? Ja, das widerspricht völlig unserer Denkweise, auch einer Unverfügbarkeit der Würde des Menschen bis dahin. Wer hat entschieden, dass dieser Mensch auf die Welt kommt? Also es gibt ganze, da sträubt sich sozusagen alles in einem. Einzelne Personen oder zum Beispiel Liebesverhältnisse so zu funktionalisieren. Wir können die natürlich funktional beschreiben, aber im Grunde ist es damit gar nicht gegriffen. Und man merkt schon, wenn man im Alltag solche Fragen stellt, führen sie zur Verwirrung. Und das zeigt, so ist das nicht gebaut. Wenn man in Organisationen die Frage, warum machen wir das, nicht mehr stellen darf, merkt man, hier stimmt was nicht. Also das ist eigentlich der Abweichungsfall. Und das heißt überhaupt nicht, dass die einzelnen Handlungsweisen oder einzelnen Interaktionszüge in Organisationen immer zweckrational wären. Häufig werden sie ja nachbegründet oder nachrationalisiert. Aber man muss sie in einen Begründungszusammenhang stellen können. Sei er noch so absurd. Ja, und das, daran merkt man, diese Zwecksetzung ist schon noch vorhanden. Und die Zwecksetzung heißt eigentlich in der Konsequenz auch für die Mitglieder, sie müssen nicht als ganze Person agieren. Und man kann das natürlich sagen, das ist ein psychisches Gefängnis. Ich würde sagen, es ist eine psychische Befreiung, nur in dieser Rolle da sein zu müssen und nicht in anderen Aspekten meines Selbst auch noch mit da sein zu müssen. Deshalb, wir haben auch heute noch, zum Beispiel in kirchlichen Institutionen, zum Teil Ansprüche an Mitglieder, die sich mit dieser Form kaum vertragen. Ja, wenn Mitglieder in Leistungsrollen von kirchlichen Institutionen der Kirche angehören müssen, muss man sich fragen, ist das eigentlich verträglich? Ja, also da gibt es noch solche Kombinationen, die einem, wenn man von außen guckt, heute befremdlich vorkommen, ja, aber natürlich oder, historisch begründet sind.
Ja, oder es ist ja nicht schwarz-weiß, dass es Übergangsbereiche gibt, wo das gerade die Organisation ermöglicht. Also zum Beispiel auch Organisationen, wie ich über diese, ich denke da gerade auch an, ich sag mal so wie, also Dinge, die sich die kein Geschäftsmodell sind, wo es auch etwas geht, an Anspruch, Werte, Amnesty International als Beispiel, was eine Organisation ist, damit sie wirksam sein kann, aber die Menschen, die dort arbeiten, mit einem sehr starken internen, inneren Motivation das tun, was wahrscheinlich geringer ist, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, die Flaschenverschlüsse für Plastikflaschen herstellen. So, also würdest du das gelten lassen oder ist das...
Ja, nichtsdestotrotz ist auch Amnesty International, Greenpeace oder der WWF zweckorientiert.
Ja, das wollte ich auch damit gesagt haben. Ja,
und
ja.
Auch das kann ein psychisches Gefängnis sein, weil ich dann nichts anderes mehr kann. Oder mich auch diesem Zweck irgendwie beugen muss. Ja, also ich schneide einen Teil der Mitglieder weg. Der mag dann größer erscheinen, wenn die auch wertmäßigen Aspekte dieses Zweckes stärker an die Mitglieder anschließen. Also von denen lebensweltlich auch geteilt werden. Und ob ich jetzt Flaschenverschlüsse herstelle, bindet mich sozusagen wertmäßig weniger an diesen Zweck. Von daher ist die Chance, bei manchen Organisationen sozusagen Gefolgschaft allein über die Zwecksetzung und über die Zweckbegründung zu generieren, natürlich viel größer als bei anderen. Da muss ich das mühsamer produzieren. Ja? Zum Beispiel, warum wird in der Automobilindustrie intern auch ständig über die tollen Produkte gesprochen? Und wie die denn aussehen? Obwohl Herr Meier am Band einfach nur eine Komponente in eine andere fügt, also mit dem Endprodukt überhaupt nichts zu tun hat. Das wird doch genau deshalb gemacht, um Herrn Meier in seiner Arbeitsmotivation und in seiner Bindung zu erreichen. Weil man weiß, über diesen rein tayloristischen Arbeitsschritt ist es nicht zu erreichen. Und das muss in anderen internen Bereichen viel, viel weniger gemacht werden.
Das möchte ich jetzt gerade nutzen, um einen Schritt weiter mit dir zu gehen. Also wir haben jetzt ja gemeinsam einige Zeit darüber jetzt schon gesprochen, was eine Organisation ist. Und nichtsdestotrotz hat man ja die Problematik, dass man eine Organisation nicht greifen kann. Man kann sie nicht in den Arm nehmen und was sie jetzt genau ist. Also sozusagen, ich muss mich ernähren. Und um mich ihr nähern zu können, um sie beobachten zu können, brauche ich gewisser Hilfsmittel, um es in irgendeiner Form, in aller Unschärfe, nichtsdestotrotz für mich anwendbar zu tun. Und du hast ja vorhin schon das psychische Gefängnis genannt, das ist ja eine Metapher. Insofern kann ich ja auch über andere Metaphern mich der Organisation nähern. Ich weiß noch genau, als wir ungefähr ein Jahr, bevor wir das erste Organisationstheorie-Seminar gemacht haben, angefangen haben, da hast du mal gesagt, meine Güte, wie soll man dieses ganze Themengebiet in 2 Tage bringen, um irgendwie über Organisation zu sprechen? Und dann sind wir auf einen Weg gekommen, zu sagen, okay, der eine ist wohl wirklich die Metapher der Organisation als ein Schritt, darüber zu reden und sich ein Bild zu machen, darüber zu sprechen, eine Organisation ist wie. Sie ist nicht wie, aber man könnte sie anschauen, als wenn sie etwas wäre, und dadurch komme ich zu bestimmten, zu gewissen Antworten. Da sind wir ja weitergegangen, und diese 3 Sachen möchte ich jetzt mit dir auch noch vertiefen. Was ist die Verfasstheit dieser Organisation? Auch das lass uns gleich einmal diskutieren, was damit gemeint ist, um letztendlich über die Struktur, die Strukturiertheit und die Programme und die Prozesse zu sprechen. Ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, der sozusagen einfach erstmal eingestiegen ist in die Praxis, in die Unternehmen, für mich war für die Organisation erstmal Organisation, also Organigramm, Prozessbeschreibung. Das hat mir sozusagen gereicht, als derjenige, der sich in einer Welt, wo er funktionieren musste, orientieren musste. Und ich war ja auch mal bei Mercedes. Ich werde nie vergessen, wie ich das als erste Orientierung ein Telefonbuch in die Hand gedrückt bekam, mit Registern nach Namen und nach Abteilungen. Und das sozusagen, das meine Landkarte war, wie ich diese Organisation begreifen sollte. Aber lass uns das jetzt mal Schritt für Schritt durchgehen. Schritt 1, die Metapher. Welche Bedeutung hat für dich, und jetzt gehe ich auch nochmal auf das Thema Organisationsberatung ein, dass man sich der Organisation mit der Metapher nähert? Was für einen Mehrwert hat das?
Also ich würde es, glaube ich, anders als du es jetzt gemacht hast, diese Arten der Beschreibung gar nicht so stark differenzieren, sondern sagen, ich kann mich einem Gegenstand sowieso nur annäherungsweise nähern. Und die Frage ist, wie mache ich denn das? Und da würde ich sagen, ich brauche möglichst viele inneren Landkarten, mit denen ich das, was ich sehe, abgleiche. Und mit dieser inneren Landkarte oder das Bild der Brille, was ich vorhin verwendet habe, kriege ich gewisse Dinge scharf gestellt oder gesehen, und andere treten eher in den Hintergrund. Also Gestalt und Hintergrund kann ich sozusagen auch begrifflich und rekonstruktiv unterscheiden. Und das kann ich ganz unterschiedlich machen. Also die Ebene der Metaphern der Organisation, oder wir haben uns stark orientiert ja auch an dem Werk von Garrett Morgan, Bilder der Organisation, der das mal sehr systematisch gemacht hat und was über Organisationstheorie bis dahin bestand, ein bisschen systematisiert hat. Ja, weil man könnte sagen, Organisation kann man vergleichen mit Maschinen, und dann kriege ich gewisse zweckrationale Abläufe oder eben nicht zweckrationale Abläufe zu sehen und stelle das in den Vordergrund. Wo passt diese Organisation in dieses zweckrationale oder maschinenartige Modell? Das war das Modell, was ganz lange als ausschließlich existiert hat. Ja, also im Taylorismus oder Fordismus, in den Anfängen sozusagen moderner Industriegestaltung auch, hat man gedacht, jede Abweichung von diesem Maschinenmodell ist pathologisch und gehört weg. Ja, und alles, was wir in der Organisation machen und tun, muss diesem zweckrationalen Modell folgen. Später hat man dann gesehen, erstens stimmt es nie, und zweitens stimmt es nur, oder das hat eigentlich, Organisationen haben nur dann eine Überlebenschance in sehr stabilen und gerichteten Umwelten. Dann können sie sich diesem Modell viel mehr angleichen. Das ist eine Möglichkeit zum Beispiel. Ja? Oder ich sage, Organisationen sind wie Kulturen. Und dann gucke ich mir an, welche kulturellen Muster wir finden. In der 3-Seiten-Logik, die ich vorhin von Stefan Kühl gesagt habe, werden wir auf der Seite der Informalität. Ja, also was sind hier normale Geltungsansprüche? Was sind hier übliche Zuschreibungen von Ursache und Wirkung? Was sind hier Mechanismen, wie ich dazugehöre oder ausgestoßen werde? Was sind hier Darstellungsformen, wie ich als Leistungsträger gelte? Und so weiter. Da gibt es eine große Theorietradition, der ich es auch nachlesen kann, und auch Forschungen darüber. wenn ich das als ein Phänomen oder eine Sichtweise auf Organisation sehe, weiß ich immer, es gibt auch andere. Es gibt nun auch Begründungen oder Theoretiker von Organisationen, die nur das gelten lassen. Das ist eigentlich unsere Entscheidung gewesen, zu sagen, das machen wir nicht. Wir gehen sozusagen in einen offenen Ansatz, wo wir sagen, wir bieten einige Folien an und niemals mit dem Anspruch, das wären die rein gültigen oder die einzig möglichen oder es wäre erschließend. Und von dem Anspruch sozusagen, den Gegenstand Organisation tatsächlich erschließend beschreiben zu wollen, müssten auch wir uns erstmal innerlich verabschieden, was vielleicht eher durch diese Lehrtätigkeit kam. Wir müssten anderen jetzt sagen, wie es wirklich ist. Und erstmal rauszufinden, dass das natürlich eine Hybris ist und dass wir schon allein erkenntnistheoretisch dran scheitern werden. Und von daher würde ich sagen, auch der Vergleich einer Organisation mit anderen Arten Organisationen zu gestalten, ja, das, was wir dann irgendwann Verfasstheiten genannt werden. Zum Beispiel, hier gibt es Formen, wie typischerweise patriarchale Organisationen gestaltet werden. Also sehr personenorientiert, das gibt auch sehr viel Sicherheit, ja, aber sehr an so Gründungsmythen organisiert und sowas alles. Das sind ja auch nur Möglichkeiten, etwas ins Licht zu stellen durch einen Vergleich. Und dann auch da würde ich ja sagen, schau mal, die Organisation ist wie. Und da gibt es ganz, ganz viele solche Möglichkeiten. Ich glaube, was sie aber alle eint, ist sozusagen auf einer sehr generellen Herangehensweise immer zu sagen, das ist nicht die Organisation. Also wir gehen niemals von einer Deckungsgleichheit von Zeichen und Bezeichnetem aus, könnte man sprachtheoretisch sagen. Wir gehen immer davon aus, das ist nur der Versuch, dem nahe zu kommen. Und das finde ich extrem hilfreich, auch wenn man praktisch an Organisationen rangeht. Du hast gerade gesagt, Organisationen kann man nicht umarmen. Ich habe vorhin mal gesagt, Organisationen sitzen nicht am Tisch. Organisationen sind ja rekonstruierte Phänomene. Also Menschen, mit denen ich interagiere, sind ja nur Vertreter von etwas. Ich arbeite ja nicht tatsächlich mit der Organisation, sondern mit Personen, mit denen ich eine Interaktion führen kann, mit denen ich darüber sprechen kann, also in eigentlich sprachlich rekonstruktiven Prozessen, wie beziehen sie sich auf Organisation und was bekommen sie dann auch wieder zu sehen. Und von daher wird das sehr, sehr praktisch. Ich kann schauen, was bietet mir der andere für ein Bild seiner Organisation an? Was sieht er und was bekommt er deshalb vielleicht nicht zu sehen? Und ich werde ja eigentlich gerufen, wenn es irgendein Problem gibt oder irgendeine Herausforderung. Und da könnte man sagen, wenn allein das gültig wäre, was er mir präsentiert, warum hat er dann ein Problem? Das heißt, ich muss immer dafür sorgen, dass diese Sichtweise in irgendeiner Form angereichert oder eingeordnet wird.
Das ist übrigens für mich in Organisationsberater ein großer Unterschied zum Thema Supervision und Coaching, obwohl es im Coaching drin ist, aber dass ich einem Menschen gegenüber sitze, wirklich einem Menschen in der Dyade, also man sagen könnte, es ist, wenn ich jetzt Therapeut wäre, ein therapeutisches Setting, was es nicht ist, weil es ist keine Therapie, aber in der Supervision vielleicht als Hilfe zur Selbsthilfe, wo ich mich sehr stark auf mein Gegenüber beziehe. Und es fängt im Coaching an und insbesondere, wenn ich in der expliziten Organisationsberatungsrolle bin, dann ist alles das, was ich von meinem Gegenüber wahrnehme, gleichzeitig eine Information, wo ich versuche, mir ein Bild zu machen, für welche Organisation steht er hier, wie könnte ich sie beschreiben, welche Implikation hat das auf die Rolle meines Gegenüber und wie hat das, natürlich dann wieder in Kombination mit der Persönlichkeit, die er darstellt, wie muss ich das interpretieren, um daraus als Organisationsberater die eine oder andere Intervention im Gespräch zu setzen oder sogar eine Maßnahme vorzuschlagen, die man dann mit oder in der Organisation direkt machen könnte.
Ja, ich würde, also an einer Stelle störe ich mich ein bisschen daran. Das ist dieses, was wird sozusagen hier und jetzt präsentiert von der Organisation. Ich würde sagen, ja, Organisationen werden immer auch inkorporiert sozusagen und vom anderen auch in Darstellungsweisen, in Spiegelungsweisen, ja, in Übertragungen, Gegenübertragungen, also im Hier und Jetzt spürbar. Aber es gibt eine zweite Ebene, die davon auch als unabhängig gedacht werden kann, das ist die sprachliche Rekonstruktion der Organisation. wie denke ich und wie rede ich über Organisationen? Also wie mache ich mir ein Bild davon? Und das finde ich sehr interessant. Also mich hat sehr geprägt, ich habe ja eine Promotion geschrieben mit Mitteln der objektiven Hermeneutik. In objektiver Hermeneutik zerfitzelt man sozusagen sprachliche Interaktion in Minimaleinheiten, in Sinneinheiten und versucht dann zu schauen, wie sich die Akteure sozusagen langsam an inneren Logiken orientieren und darüber auch soziale Strukturen wieder in Gang setzen. Vielleicht so als kurze Beschreibung. Und wenn man das sich dem sehr überlässt, überhaupt qualitativer Forschung sehr überlässt, dann sieht man ja, natürlich findet atmosphärisch etwas statt, aber es findet allein auf der sprachlichen Ebene ja auch etwas statt, um sich eine bestimmte Sache vorzustellen. Das ist ja nicht die Sache selbst, sondern die Vorstellung über die Sache. Und da kann man sehen, manche Vorstellungen prägen eben auch Handlungen oder ja, erstmal die Denkweisen, dann die Handlungen und dann auch wieder, was nehme ich überhaupt wahr? Und im Grunde muss ich ja mit dem anderen erreichen, dass er andere Dinge wahrnimmt, dass er andere Dinge in Bezug setzt und dass er dann zu anderen Begründungen und Schlussfolgerungen eben auch kommt. Und das kann ich ja nur, wenn ich Alternativen anbieten kann. Wenn ich möglichst viele Folien erkenne, wenn ich möglichst viele Begrenzungen erkenne. Wenn ich immer selber denke, das ist aber das Richtige und sehr eng werde, dann kann ich nur noch mit Klienten arbeiten, die bitte das gleiche Bild haben oder bitte ein ganz anderes, weil dann gäbe es ja einen Neuigkeitswert. Mhm. Und da ist unser Ansatz, glaube ich, schon sehr anders.
Aber wie würdest du denn dann, nun sind wir ja auch hier in der Uni in einem sehr starken Kontext, wo die psychodynamische Organisationsberatung eine hohe Bedeutung hat, wo das Thema Übertragung, Gegenübertragung, also diese Konzepte einfach mit reinfließen, wo das kann man sehr schön in einem Podcast mit Stefan Kühl hören, wo er auch mal in der Richtung eine Frage kriegt und dann nur antwortet, naja, in den Themen der Psychologie bin ich jetzt sehr vorsichtig, also da sich wenig drauf eingelassen. Und ich habe das Gefühl aber zunehmend, umso länger ich mich damit beschäftige, und ich weiß ja auch, dass du dich ja auch zum Thema therapeutischen Formaten, Hinwendungen, Kompetenzen entwickelt hast, dass ich ja trotzdem mit etwas zu tun habe, was ich vielleicht gar nicht über diese soziologischen Herkünfte erklären kann, sondern wo ich vielleicht doch mich stärker mit der Widerspiegelung der Organisation in meinem Gegenüber, in seiner ureigensten Psyche widmen muss, sei es nur, weil es mir eine wesentliche Information über die Organisation gibt, aber auch, wie ich damit meinem Gegenüber umgehen muss in der Beratung.
Naja, ich glaube, wir haben sehr unterschiedliche Quellen von Erkenntnis, würde ich sagen, und sehr unterschiedliche Möglichkeiten in einer Situation etwas aufzunehmen. Das ist wie, als ob wir unterschiedliche Sinnesorgane haben. Und eine Möglichkeit ist sicherlich, auf diese Spiegelung, Inkorporierung und Darstellung in der Situation selbst zu achten und zu sagen, das ist ein Zeichen von. Mhm. Ja, also das steht für mich für. Weil etwas hier passiert, wird es auch draußen passieren, könnte man sagen. Oder weil draußen etwas ist, passiert es hier. Ja, und dann kann ich Situationen auch so anreichern, dass die erkenntnisreich werden, weil ich bestimmte Außenverhältnisse in den Raum nehme. Natürlich ist das eine Möglichkeit, etwas zu erkennen. Von daher finde ich, dass da auch gruppendynamische Ansätze, ja, oder psychodynamische Ansätze ja auch einen Sinn haben können. Aber nicht nur. Und das ist nicht die einzige Möglichkeit, etwas in die Erkenntnis zu bringen. Ich finde auch sprachtheoretische Überlegungen sehr interessant, ja. Ich finde soziologische Überlegungen sehr interessant. Deshalb bin ich, glaube ich, auch in meiner beruflichen Entwicklung so über die Settings gelaufen und über die Formate gelaufen und habe mich in allen sozusagen mal umgeguckt, mich nie irgendwo so richtig fest verheimatet, könnte man
auch
sagen.
Zähl die doch mal auf. Du sprichst ja gerade so Settings, Formate, also wir beide haben ein Bild, aber das ist jetzt ja nicht unbedingt so allgemeinsprachlich klar. Was meinst du damit?
Naja, also, dass ich mich mit therapeutischen Fragestellungen beschäftige und mit therapeutischen Herausforderungen, dass es über Gruppen und Teams geht, ja, also Teamberatungen, Gruppensupervisionen und so weiter, dass es aber auch in Organisationsfragen geht und auch da sozusagen ganz eigene Dynamiken passieren und ganz eigene Erkenntnisweisen. Und ich denke, in in Organisationsberatung passiert eigentlich all dieses. Und auf welcher Ebene sozusagen jetzt etwas problematisch wird, kann ich nicht voraussehen. Es ist gut, wenn ich möglichst auf vielen Ebenen handlungsfähig bin und auf möglichst vielen Ebenen Konzepte habe, weil Organisationsberatung ja sozusagen maßgeschneiderte Prozesse sind. Jedenfalls so, wie ich diese verstehen würde. Und nicht irgendwie, sie sagen, jetzt lassen wir uns mal folgenden Prozess machen, weil dann wird alles gut. Sondern im Grunde iterativ immer wieder gucken muss, was taucht jetzt auf, was könnten wir jetzt machen. Und es kann sein, dass es ein Problem in einer Gruppe gibt. Ja, mit Zuschreibungen, mit Mobbingprozessen, mit Ausschlussprozessen, vielleicht auch mit vollkommenen Übertreibungen, was die Organisation denn jetzt bedeuten würde. Es kann aber auch sein, ich habe Menschen in Führungspositionen, die gleichzeitig zu ihrer Führung ein psychisches Problem haben. Und das ist ganz gut, wenn ich auch dafür ein paar Erkenntnismodelle habe und ein paar Folien habe, damit ich es einordnen kann. Und damit ich nicht mit Organisationsberatung auf psychische Probleme reagiere.
Aber Michael, das ist ja, glaube ich, sogar die ganz große Herausforderung in dieser so unscharf noch beschriebenen Profession der Organisationsberatung. Wenn man das jetzt alles sich nochmal vergegenwärtigt, was du gesagt hast, wenn man sich das mal aufschreiben würde als Liste und gucken würde, einen Haken machen, wo bin ich gerade, wie kompetent, wo stehe ich gerade, dann käme man sehr schnell an den Punkt, wo man sagt, oh Gott, wie soll ich das hinkriegen, weil ich muss ja dann wirklich Tausendsasser oder dieses schöne Wort, die eierlegende Wollmilchsau sein, wie auch immer. Und nichtsdestotrotz kann ich es einfach nicht einfach ausblenden und sagen, na gut, ich kann nicht alles können, dann kann ich das nicht. Natürlich kann ich mich spezialisieren, dann bin ich eben Facilitator oder ich bin Coach oder sowas. Aber als Organisationsberater, das ist zumindest mein Credo, muss ich mich mit dieser Vielfalt auseinandersetzen, muss ein Bild zumindest für mich haben, welche Relevanz es hat, wie weit es auch Relevanz hat für den Beratungsprozess, in dem ich gerade bin, ob es Ressourcen gibt, die ich habe oder die ich organisieren könnte und damit sozusagen jemand werde, der vielleicht sogar in einer Art von Erwartungsmanagement oder auch Projektmanagement schaut, wie diese Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können. Und damit ist der Anspruch der Organisationsberatung, finde ich, schwer eingrenzbar und könnte sehr schnell in ein Überforderungsmuster in der eigenen Rolle kommen.
Also Organisationsberatung ist eigentlich ein unmögliches Geschäft, könnte man ja auch sagen, ja, nach dem, was wir jetzt hier so geredet haben. Und es ist wie ein Ideal. Man könnte jetzt zur Entängstigung mal beitragen und sagen, wir kriegen ja sowieso nicht irgendwelche Klienten. Also in der Realität des Geschäftes werden Klienten ja häufig vermittelt. Und über Netzwerke und über Weitergabe. Das heißt, es stellt sich irgendwie über diesen Vermittlungsprozess häufig schon eine Passung her. Ein großes Problem sind die Pitches. Ja, also wenn irgendein Projekt ausgeschrieben wird und man anhand von spärlichen Informationen irgendwelche Idealvorstellungen oder Idealprozesse abgeben muss. Das passt zu diesem Bild halt wenig. Das Bild, was wir eigentlich haben, ist eher das Bild eines professionellen Jobs. Also eines Jobs, was sich an Idealen ausrichtet und immer fallerschließend arbeitet, könnte man sagen. Und es gibt natürlich viele Abkürzungen, die vom Markt gefordert werden, die gefordert werden, weil ich irgendwie ökonomisch handeln muss und wo es gewisse Gegentendenzen gibt. Und ich würde sagen, Empfehlungen und Netzwerkbildung ist eine der Gegentendenzen, weil dort habe ich mehr Möglichkeiten, überhaupt in eine beraterische Rolle zu kommen. Also ich würde sagen, der Job des Organisationsberaters ist nicht professionalisiert, gesellschaftlich auch. Und in manchen Ausprägungen muss das vielleicht auch gar nicht sein. Das ist ganz anders als in der Therapie zum Beispiel. Da hat jeder eine Vorstellung, wie das läuft und begibt sich automatisch in diese Rollen. Und der Geltungsanspruch der Therapie ist viel, viel klarer. Ich glaube, in der Organisationsberatung, so wie wir ihn beschreiben, wird es das nie sein. Und wir richten uns an einer Form von Ideal aus. Auch einem erkenntnistheoretischen Ideal oder nie zu erreichenden Punkt. Aber ja, das finde ich gerade macht es interessant.
Ja, muss ich auch sagen. Also das ist auch das, was es für mich so attraktiv macht. Und die Herausforderung, auch wenn es anstrengend ist, möglichst selbstreflektiert, auch kritisch, aber dann möglichst weit in verschiedenen Prozessen in einer gewissen Vielfalt von Rollen dabei sein zu können. Vielleicht drückt sich es auch dadurch aus, dass ich sehr viele Prozesse habe, wo ich über Jahre dabei bin. Und es gibt Phasen, da bin ich, könnte man sagen, Coach. Es gibt Phasen, wo ich, ja, die brauchen einen Moderator. Also man macht sehr viele Workshops. Qualifikation Trainer würde ich ein bisschen in Anführungsstrichen sehen. Da gibt es Elemente, aber da wäre ich jetzt sehr vorsichtig. Aber das, was wir hier diskutiert haben, also die Auseinandersetzung mit der Organisation als solche, was es ist, nicht was es ist, was, welchen Stellenwert es hat, wie es in der Gesellschaft ist. Für mich sind dann irgendwann sogar auch politologische Aspekte mit reingekommen, also diese Einordnung. Und dann in dieser Ganzheitlichkeit meinen Klienten gegenüberstehen zu können, um dann auch Nein zu sagen manchmal. Also das geht jetzt in dem Feld zu weit. Aber dann, dass sie jemand haben, mit dem diese Klientensysteme sehr umfassend sich mit der Gestaltung, der Weiterentwicklung, der Stabilisierung, der Veränderung von Organisationen in der Reflexion der eigenen Führungsrolle, eigener Rolle, Gründungsrolle, jemand zu haben, mit dem sie diesen Weg gehen können. Das würde ich jetzt aus einer ganz pragmatischen Doing-Perspektive beschreiben, was zumindest mir auch deswegen, kann man nur sagen, sehr viel Spaß macht.
Das aber da muss ich natürlich nochmal widersprechen. Ja. Ich wollte nie von Ganzheitlichkeit sprechen, okay, sondern von kaleidoskopartiger Herangehensweise. Weil ich würde ja sonst denken, das ist das Ganze. Ich würde immer denken, ich weiß nicht, ob es das Ganze ist. Ich mache bestimmte Angebote, die in meiner Bildungstradition, in meiner Erkenntnismöglichkeit, in meinen inneren Brillen liegen. Und für manche Klienten ist das sicherlich ein Mehrwert und für andere nicht. Die haben ganz andere Erwartungen. Deshalb würden wir ja auch sagen, ein ganz, ganz wichtiger Teil von Organisationsberatung, weil er so unscharf ist und weil der Raum so groß ist, ist Erwartungsmanagement. Ständig abzugleichen, was will der andere, was kann ich auch, kann ich es delegieren, kann ich es auf andere Schultern geben, aber sozusagen den Horizont des Fehlens und des Misslingens permanent im Kopf zu haben und sich nie zu sicher zu fühlen, dass es das jetzt schon ist. Und deshalb finde ich den Begriff der Ganzheitlichkeit sehr problematisch in diesem
Also ich übernehme das gerne. Ich finde dieses Bild, und damit, das passt jetzt auch sehr gut, auch um zum Abschluss zu kommen, eine sehr schöne Metapher, das Kaleidoskop. Auch das ist ja wieder ein Bild, was man in sich trägt, was du und ich jetzt, ich habe da so Kindheitserinnerungen gerade, wie ich früher so ein Kaleidoskop aus Pappe hatte, was ich so drehen konnte. Aber das ist sehr schön. Und auch so, wenn ich das mal gerade weiterspinne, wie man das dann so drehte und wie so ein Zufallsparameter, die sich diese Bilder durch kleine Glasscherben, die da drin waren, bildeten. Und ich dann immer wieder in dem Moment, wenn ich die Bewegung gemacht hatte, dieses neue Bild, musste ich etwas reindenken, etwas rein. Also das war nicht etwas, was mir eine Eindeutigkeit gab, sondern ich musste dem Bild die Eindeutigkeit geben. Und ich finde, das passt sehr schön zum Selbstverständnis der Organisationsberatung, dass ich selbst da wieder bei allem Anspruch der Klientel hilfreich zu sein, wissend zu sein, dienstleistend zu sein, moderierend, managend. Aber es ist immer wieder in dem Moment ein Bild, was ich mir von dem machen muss, was jetzt gerade gefordert sein könnte, was hilfreich wäre, um dann in einem permanenten, genau genommen Try-and-Error-Prozess mitzugehen. Das wäre jetzt ein extra Podcast, aber das wäre das Thema prozessbegleitend, also Schritt für Schritt. Aber auch das, gemäß dessen, was du vorhin gesagt hast, das wäre wieder ein Zugang zur Organisationsberatung, weil es gibt auch Organisationsberatungen und Situationen, wo ich eben nicht so prozessbegleitend unterwegs bin, sondern wo ich einen ganz klaren Plan habe, wo ich Phasen habe, wo ich auch empfehle, das sollten wir jetzt mal sehr tough im Sinne eines, ja, Gantt-Charts so ungefähr durchmanagen, um da zu diesem Ergebnis zu kommen. Ja. Aber diese Vielfalt mitzubringen, und das ist, glaube ich, die Botschaft, die uns beiden so wichtig ist, dass diese Offenheit, und das ist nicht eine Offenheit, die eine völlige Orientierungslosigkeit darstellt, überhaupt nicht. Die Orientierung liegt in diesem Anspruch des Wählens, was gerade aus der eigenen Erfahrung wissensadäquat sein konnte, in der natürlich immer wieder in Iteration, aber nichtsdestotrotz verantwortungsübernehmend für den Prozess, so würde ich den Anspruch dann auch formulieren.
Wenn man aktuelle Entwicklungen in diesem Feld anguckt, aber das hat es auch schon immer gegeben, fragt man sich, ob dafür genug Markt ist, ne? Also man macht sich so ein bisschen Sorgen bei Schnelllebigkeit, ob überhaupt dieser Prozess des Aufeinandereinlassens und des Anreicherns von Sichtweisen in manchen Feldern überhaupt noch erlaubt ist. Ja, oder ob die Überforderung mit permanenten Veränderungen nicht so viel Aufmerksamkeit auch von Klienten bindet, dass sie in dieses Reflektieren vielleicht auch gar nicht mehr kommen können. Ja, das lässt mich so ein bisschen immer mehr darüber nachdenken. Ja, oder vielleicht haben wir es aber auch mit Phasen zu tun, wo alle sich an bestimmte Komplexitätsniveaus auch wieder anpassen müssen.
Also dem möchte ich jetzt was entgegensetzen, und zwar vielleicht ist es auch immer wieder neu sicherzustellen, dass es ein Bewusstsein gibt, also dass es bekannt ist, dass es diese Wege gibt, dass es diese Möglichkeit gibt. Und das ist ja auch ein Grund, warum zum Beispiel ich mich entschlossen habe, diesen Podcast zu machen, weil ich mir ganz klar gesagt habe, ich habe die Erfahrung, dass das sehr gut gewollt ist, dass das gesehen wird, aber es ist vor lange keine Selbstverständlichkeit, es ist nicht etabliert, und da will ich dir sogar recht geben, es wird wahrscheinlich auch nie im Sinne der Rolle eines Arztes als Beispiel oder eines Rechtsanwaltes etabliert sein, sondern es wird sich immer wieder über eine gegenseitige Erfahrung weiterentwickeln, aber dass das möglich ist, da bin ich sehr optimistisch, und deswegen sitzen wir ja auch hier. Und das nehme ich jetzt als Schlusswort. Michael, möchte mich sehr bedanken. Wir haben jetzt ja einige Jahre schon intensiv zusammengearbeitet, aber wenn man hier so sitzt in diesem Setting und ich dir zuhöre, da habe ich schon wieder mal gemerkt, naja, das ist immer noch ein Thema, wo man noch viel, viel tiefer graben könnte und wo ich immer wieder was hinzunehme. Aber das ist
ja auch. Die Zukunft bleibt offen.
Die Zukunft. Und deswegen heiße ich ja auch Christian Rippmann, Perspektive Zukunft. Als wenn ich ewig leben würde. Michael, ich danke dir herzlich.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke auch, ne? Und bis demnächst. Ciao, ne?
Tschüss.
Orga Consult. Perspektive Zukunft. Ihr Podcast für Organisationsberatung.